Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Mosek, ich leite die medizinische Berichterstattung. Ich habe heute bei mir Marc Kehrmann, Mitarbeiter im Ressort Medizin. Hallo Marc.
Hallo auch von meiner Seite.
Grüß dich. Wir sprechen heute über das Havanna-Syndrom. Dieses etwas nebulöse Vorkommnis ist ja immer wieder mal Gegenstand von Studien gewesen, auch wenn die Einzelheiten sich nicht so greifen ließen. Marc, Havanna, Kuba, was ist denn das Havanna-Syndrom eigentlich?
Genau, das Havanna-Syndrom ist eigentlich ein Begriff, der erst seit wenigen Jahren existiert. Dabei handelt es sich praktisch um eine Konstellation oder Zusammenfassung, wenn man so will, von mehreren neuropsychiatrischen Symptomen. Auf die kommen wir gleich noch in Ruhe im Detail zu sprechen. Zwischen 2016 und 2018 kam es nämlich zu mehreren registrierten Fällen von US-Botschaftern, die nach Havanna, also die Hauptstadt von Kuba, entsandt wurden. Und da das Verhältnis zwischen den USA und Kuba eh schon schwierig war oder noch immer ist, vermuteten die USA einen Angriff.
Okay, und welche möglichen Ursachen wurden denn in den Studien diskutiert, wie es zu den Beschwerden bei den Betroffenen gekommen sein könnte?
Nachdem sich die Fälle bei den Diplomaten gehäuft haben, wurde schnell der Verdacht geäußert, ob es sich vielleicht um eine Art akustische Hochfrequenzwaffe handeln könnte. Also ob die Exposition gegenüber diesen Radiowellen für diese Beschwerden verantwortlich sei.
Moment mal, da war eine Theorie, dass eine feindliche Macht sozusagen eine Waffe, die Energie bündeln kann, auf die US-Diplomaten richtet. Gab es da noch andere Erklärungsansätze?
Tatsache, genau das hat man lange Zeit vermutet, beziehungsweise aktuell kann man es noch immer nicht komplett ausschließen. Ein zweiter relevanter Erklärungsansatz, der heutzutage auch definitiv mehr Konsens findet, ist der Einfluss psychischer Faktoren. Man spricht hier auch von einer psychogenen Massenerkrankung. Wenn man überlegt, die US-Botschafter durchlebten in Kuba wohl harte Zeiten, also dauerhafter Stress, viele existenzielle Unsicherheiten, permanente Überwachung und Schlafmangel. Also egal wie stressresistent man da ist, das macht was mit einem.
Okay, klar. Und wie hat sich das dann bei den Betroffenen geäußert?
Eines der ersten Dinge, wovon auch über 90% der Betroffenen berichteten, sind vor allem auditive Phänomene. Dabei handelt es sich beispielsweise um plötzlich auftretende Klickgeräusche, die teils auch als unheimlich und unangenehm empfunden wurden.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Zwei Drittel der Betroffenen erfahren auch visuelle Symptome, beispielsweise verschwommenes Sehen oder auch erhöhte Lichtsensibilität. Ansonsten muss man sagen, gibt es noch eine Reihe unspezifischer Symptome, wie Tinnitus, Ohrenschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Fatigue, Kopfschmerzen und vor allem auch kognitive Einbußen wie Konzentrationsschwäche und Gedächtnisverlust. Interessant wäre hier zu wissen, ob es greifbare Befunde gibt, die diese Beschwerden erklären können.
Ja, ich habe mir mal die Studien dazu angeguckt. Alle Studien, auf die wir uns hierbei beziehen, haben wir Ihnen auch in den Shownotes verlinkt. Es gibt da zum Beispiel eine ganz interessante Untersuchung vom März diesen Jahres, bei der 81 Patienten, die an eben diesen Symptomen litten, per MRT untersucht wurden und mit 48 Kontrollpersonen verglichen wurden. Und hier kam heraus, dass im MRT keine signifikanten Unterschiede zu beobachten waren, weder beim Volumen noch beim Diffusions-MRT oder bei der funktionellen Konnektivität. Hier sprechen die Studienautoren von einem Zustand, der ähnlich einer Commotio Cerebri ist, ohne dass eben diese vorliegen würde. Im Jahr 2018 hat es schon mal eine Untersuchung von 24 Patienten per MRT gegeben, die eben über die erwähnten Symptome geklagt hatten. Und auch hier kam heraus, dass zwar vereinzelt Auffälligkeiten der weißen Substanz zu sehen waren, diese aber genauso gut mit bestehenden Komorbiditäten, also Migräne, Depressionen, Angststörungen, erklärt werden können. Man kann also zusammenfassen, Hinweise auf ein Hirntrauma wurden nicht nachgewiesen bei diesen Patienten.
Okay, interessant. Genau das würde ja eben für einen Einfluss psychischer Faktoren sprechen, oder?
Genau. Deswegen geht man mittlerweile auch davon aus, dass es sich statt einer Reaktion auf einen externen Einfluss eher, wie du vorhin gesagt hast, um eine psychogene Massenerkrankung handelt. Solche Phänomene sind ja bekannt. In der Literatur gibt es ja in der früheren Vergangenheit etwa die Choreomanie. Bei solchen psychogenen Massenerkrankungen gibt es in der Regel unspezifische Symptome, die gehäuft auftreten. Hier gibt es etwa eine Studie aus dem Jahr 2000, nach der bei psychogenen Massenerkrankungen oft Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe, Husten, Fatigue, Halsschmerzen, Hyperventilation, drehende Augen, Brustschmerzen, Brain Fog, Erbrechen oder Taubheitsgefühle auftreten. Also samt und sonders kann man sagen, unspezifische Symptome, die nicht selten sind, im ganz normalen Alltag auftreten und auch keinen Krankheitswert haben.
Du hast gerade von Choreomanie gesprochen, noch nie gehört. Was ist das?
Choreomanie oder Tanzpest, dabei handelt es sich um ein Phänomen, das im 14. und 15. Jahrhundert in der Literatur beschrieben wurde. Hier tanzten größere Gruppen von Menschen, teilweise ohne Musik, anscheinend willenlos tagelang, unfähig damit aufzuhören, manchmal bis zur totalen Erschöpfung oder bis zum Tod. Größere Ausbrüche davon gab es etwa in Aachen im Jahr 1374 oder in Augsburg im Jahr 1381. Heutzutage geht man davon aus, dass es sich hierbei um psychogene Massenerkrankungen gehandelt hat.
Aber wie kommt es denn dazu, dass einfach so viele Menschen plötzlich anfangen zu tanzen oder die aufgezählten Havanna-Symptome empfinden?
Neuere Studien sehen hier im Prinzip ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die eine ungünstige Eigendynamik entwickelt haben.
Was genau meinst du damit?
Es gibt hier eine sehr gute Studie, ebenfalls vom März diesen Jahres. Dieser sieht im Prinzip zwei Gründe, die zusammen für den Begriff Havanna-Syndrom gesorgt haben sollen. Das sind zum einen einfach methodische Fehler von Studien. Wenn wir uns mal die vorhin erwähnte Studie von 2018 vornehmen, bei der die MRT-Untersuchungen der Betroffenen angestellt wurden, hier hatten zum Beispiel 12 der untersuchten Patienten vorher mehrere Commotiones Cerebri gehabt, während es keine Commotiones in der Kontrollgruppe gab. In einer anderen Studie davor war der Schwellenwert für die Feststellung einer kognitiven Einschränkung derart hoch angelegt, dass im Prinzip jeder und jede unter diese Definition fallen würde.
Okay, das ist das Erste. Und welche Faktoren waren noch von Bedeutung?
Ja, dann gab es da auch einfach eine galoppierende Fehlannahme, muss man sagen, was psychogene Massenerkrankungen sind. Im September 2021 etwa musste die Forschungsleiterin einer US-Regierungskommission, die eben diese Situation untersuchen sollte, ihren Hut nehmen, weil sie ins Spiel gebracht hatte, dass es sich eben um psychogene Massenerkrankungen handeln könnte. Die öffentlichen Reaktionen gingen dann in die Richtung, dass man den US-Diplomaten ja trauen könne, dass sie zu anspruchsvolle Tätigkeiten hätten, um sich die Beschwerden sozusagen als Hypochonder einfach auszudenken, dass man ausschließen könne, dass sich die Betroffenen untereinander abgesprochen hätten, dass sie einfach dieselben Symptome sozusagen sich ausdenken würden. Man merkt also, es herrschte die Annahme vor, dass nur Menschen, die sozusagen einen schwachen Verstand haben, einer psychogenen Massenerkrankung zum Opfer fallen können. Was dabei aber völlig außer Acht bleibt, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, es handelt sich hier um Betroffene, die lange Zeit in einem hochstressigen Umfeld zugebracht haben, die für diese Position darauf trainiert wurden, auf alle Abweichungen von der Normalität zu achten. Es gab in der Zeit zum Beispiel häufiger Berichte von Belästigungen durch kubanische Agenten. Es gab Gerüchte über neue Schallwaffen, die angeblich in der Entwicklung seien. Es ist außerdem bekannt, dass Mitarbeiter, die neu als Diplomaten in Havanna anfingen, vor möglichen Attacken und eben jenen Symptomen gewarnt wurden. Es wurden zum Beispiel Audioaufzeichnungen im Training von merkwürdigen Geräuschen verwendet und die hatten sich dann hinterher einfach als Paarungsruf zweier örtlicher Grillengattungen entpuppt. Sie wurden außerdem gewarnt davor, dass eventuell die Nahrungsmittel oder das Trinkwasser manipuliert sein können. Man merkt also, die Betroffenen lebten in einem Umfeld, das sozusagen ein perfekter Nährboden dafür war, dass sich etwas Psychogenes manifestieren konnte.
Okay, also wenn ich mal zusammenfassen darf, das Havanna-Syndrom ist also ein perfektes Beispiel dafür, dass unspezifische Symptome, vor allem unter dem Einfluss medialer Aufmerksamkeit, zu einem Begriff verfestigt werden, dessen Einzelteile aber kaum ausreichend Evidenz haben?
Ja genau, da hast du im Prinzip eigentlich schon ein prima Schlusswort gefunden.
Und das ist im Prinzip auch der momentane Stand der Forschung.
Ja super, das hat mir Spaß gemacht, dass ich da mit dir drüber reden konnte und was erfahren konnte.
Mir auch.
Und wir hoffen, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.